Eddie Sounds. Anna und die wilden Tiere ist ein Podcast des Bayerischen Rundfunks. Uns gibt's immer zuerst in ARD Sounds.
Anna!
Huch! Otti!
Alarm!
Was ist denn passiert? Geht's dir gut?
Ja, aber draußen nähert sich eine Katastrophe. Eine Froschastrophe.
Eine was?
Eine Froschastrophe. Da sind hunderte Frösche.
Hunderte?
Mindestens. Vielleicht Tausende. Vielleicht Millionen. Schau doch mal aus dem Fenster.
Wie sehen denn diese Frösche aus?
Braun, dick, mit so Knubbeln, als hätten sie einen Warzenpullover an.
Aha.
So ein bisschen wie Kartoffeln mit Beinen.
Otti, das sind keine Frösche.
Nein?
Nein, ganz sicher nicht.
Anna und die wilden Tiere. Anna und die wilden Tiere. Anna und die wilden Tiere. Geht ganz nah ran.
Anna und die wilden Tiere. Der Podcast. Kröten.
Kröten?
Ja, Otti, das sind ganz sicher Kröten.
Frösche, Kröten, das ist doch gehüpft wie gesprungen.
Oh nein, Otti, da gibt's große Unterschiede.
Also mit Kröten, da kenne ich mich so gut aus wie mit Raumfahrt.
Okay, das ändern wir und ich verspreche, dass alle von euch nach dieser Folge Frösche und Kröten 1a auseinanderhalten können.
Sehr gut. Denn wenn ich das nicht lerne, dann verwechsle ich demnächst noch einen Gartenschlauch mit einer Anaconda.
Ich erzähle euch, warum Kröten plötzlich zu Hunderten das Wandern anfangen und welch magische Verwandlung in so einer Kröte steckt. Und auch ihr werdet euch verwandeln in richtige Krötenkenner und Kennerinnen.
Krötastisch.
Ah, mal wieder ein neues Wort.
Ja. Und es passt doch wie...
Wie die Warze auf die Kröte. Und apropos Warze, du hast ja schon gesagt, sie haben ausgesehen wie Kartoffeln mit Beinen. Was ist unseren Spürnasen an den Kröten denn noch aufgefallen?
Also die Kröte sieht so aus, die hat oft orangene Augen und Warzen, ist meistens braun, gelb, orange.
Sie sieht irgendwie fett aus. Die Kröte, die sieht manchmal irgendwie so glitschig und schleimig aus, aber ist sie eigentlich? Nee, ich hatte mal einen in der Hand.
Also die sehen irgendwie oben so aus wie so ein gebratenes Rostbratwürstchen.
Ich finde, die sehen so ein bisschen entspannt aus, die so chilliges Leben.
Eine gechillte Kartoffel mit Beinen in der Farbe Rostbratwürstchen. Das ist gut.
Und wir können schon mal festhalten, erster Unterschied zum Frosch, die fühlen sich anders an, die sind nicht glitschig.
Hast du schon mal eine Kröte angefasst, Anna?
Ja, soll ich dir vielleicht davon erzählen?
Ich bin schon bereit.
Für diese Krötenabenteuer musste ich nämlich gar nicht weit fahren. Kröten gibt es schließlich fast überall. Nur nicht da, wo es extrem kalt und extrem heiß ist. Ich war in einem Wald in der Nähe von Schweinfurt.
In einem Wald? Anna, Kröten leben doch im Teich.
Ja, das denken viele, Otti. Kröten findet man ganz oft im Wald oder auf Wiesen. Versteckt unter Wurzeln, in Erdlöchern oder im Laub.
Die haben also mit dir Verstecken gespielt.
Ja, fast. Zum Glück hatte ich Krötenexpertin Sonja dabei. Die weiß genau, wie und wo man gucken muss.
Anna, wir müssen kleine Schritte machen.
Ja.
Weil es kann sein, dass ich unter dem Laub Kröten noch
verstecken.
Ja. Und die bleiben immer erstarrt stehen, wenn sie Gefahr wittern, weißt du?
Ach so, also die würden jetzt gar nicht wegspringen, wenn wir da mit unseren Füßen kommen?
Wenn wir jetzt mit den Füßen kommen, bleiben die sitzen.
Okay.
Und deswegen müssen wir immer schön langsam machen und gucken, dass wir auch nicht noch eine Kröte erwischen.
Wann werden die denn aktiv?
Also die fangen hauptsächlich so in der Dämmerung an zu gehen.
Es ist früher Abend und Sonja und ich stapfen ganz langsam durch das Laub auf dem Waldboden. Plötzlich zeigt Sonja auf einen etwas dickeren Ast zu meinen Füßen.
Oh, Anna, schau, da ist eine. Hier.
Ah ja, da.
Hier.
Boah, also die ist ja wirklich ganz gut getarnt.
Ja.
Kann ich den mal auf die Hand nehmen?
Natürlich.
Boah, die ist ja ganz kalt. überraschend angenehm, ganz glatt, gar nicht schleimig, so wie ich es mir vorgestellt habe.
Nee, die ist nicht glitschig oder so.
Aber es kommt hier irgendwie so was Komisches hinten raus,
ja,
ein Schleim.
Das ist ihr Schleim. Sie hat jetzt Angst, das ist gegen Fressfeinde hauptsächlich, sondern zieht diesen Schleim ab.
Aha, was passiert, wenn die Fressfeinde den Schleim abbekommen?
Der schmeckt eklig.
Aber da passiert mir jetzt nichts, also der ist nicht giftig oder so?
Der ist nicht giftig. Du sollst dir halt nur, wenn du nach Hause kommst, dann die Hände waschen.
Anna, komm doch mal zum Fenster. Ich sehe sie immer noch da draußen auf dem kleinen Weg. Das ist eine richtige Krötenkarawane. Also, wenn ich so eine Kröte da draußen anfassen würde, dann würde die mich auch anschleimen.
Das kann schon sein.
Oder sie würde weghüpfen. Also, doing, 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 doing.
Die Kröten sind gar nicht so große Hüpfer.
Jetzt hüpft's aber 13, Anna. Kröten hüpfen nicht.
Ja, das ist nochmal ein Unterschied zum Frosch. Spürnasen, wisst ihr noch mehr?
Man kann sie eigentlich nur ganz kleines bisschen mit Frösche vergleichen, weil die halt nicht so richtig springen, also sich wegstoßen können, wie die Frösche.
Kröten können nicht so hochhüpfen wie Frösche. Die Kröte ist ein bisschen dicker und halt die grüne Farbe ist dunkler. Und Frösche sind meistens kleiner und so hellgrün.
Frösche leben auf dem Wasser und Kröten mehr an Land.
Anna, jetzt sehe ich's. Die hüpfen wirklich nicht. Die laufen recht gemächlich. Hey, ihr Kröten, also so habt ihr keine Chance bei der Hüpfmeisterschaft.
Bei der was?
Ja, glaubst du denn nicht, dass die unterwegs sind zur Hüpfmeisterschaft?
Nee, ich weiß ziemlich genau, wo die hinwollen. Und das ist keine Hüpfmeisterschaft. Ich erzähle euch gleich mehr davon. Komm, jetzt setz dich mal wieder neben mich. Erst gibt's noch einen weiteren Unterschied zwischen Frosch und Kröte für euch.
Noch einer? Also so langsam, glaube ich, Anaconda und Gartenschlauch sind sich ähnlicher als Frosch und Kröte.
Frösche und Kröten hören sich nämlich ziemlich unterschiedlich an. Spürnasen, könntet ihr mal ein kleines Froschkonzert anstimmen? Ja, ein ganz schönes Gequake. Und hört mal, so klingt's in echt. Und wie hört sich so ein Konzert von Kröten an? Die Spürnasen bitte zuerst.
Anna, geht's den Spürnasen gut? Das klingt, als wäre ihnen ein bisschen übel.
Ja, aber sie haben das Krötengeräusch wirklich ganz gut nachgemacht. Hört mal, hier quaken die Echten.
Verkrötet und zugenäht. Die kleinen Warzenkartoffeln sind also nicht glitschig, können nicht hüpfen und klingen, als hätte eine Trompete Schnupfen bekommen.
Ach Otti, das hast du jetzt aber nicht so charmant zusammengefasst. Ich würde so sagen, Kröten und Frösche sind beides Tiere, die an Land und im Wasser leben können. Man sagt dazu auch Amphibien. Die Kröten sind aber hauptsächlich an Land unterwegs. Sie haben eine trockene Haut und sind oft erdfarben, damit sie sich gut im Laub verstecken können. Sie sind meistens viel massiger als Frösche und können auch nicht so weit hüpfen.
Ja, Anna, aber wo laufen sie denn hin? Wandern sie gemeinsam zur Trampolinhalle?
Hä? Warum?
Na, weil die Kröten vielleicht endlich auch mal hochhüpfen wollen. So wie so ein Frosch, so boing, boing, boing.
Nee, die Kröten wollen nicht in die Trampolinhalle. Spürnasen, wisst ihr, wohin die Kröten wandern?
Also ich glaube, die wandern einfach immer zu anderen Seen, legen dann ihre Eier ab. Und gehen dann einfach und verlassen ihre Kinder irgendwie. Und vielleicht habt ihr das schon mal beobachtet, dass es so kleine Zäune an den Straßenrändern gibt. Das sind für die Kröten, damit die nicht überfahren werden.
Also jetzt wollen sie doch zum See. Warte, ich schau mal schnell nach. Wollen sie ein bisschen Frosch spielen oder warum?
Otti, du machst mich ganz wuschig mit deinem Hin- und Hergehüpfe. Die Kröten werden dann noch die ganze Nacht bei unserem Haus vorbeiwandern. Du brauchst nicht alle 2 Minuten nachgucken.
Dann sag schon, Anna, wieso wandern Sie alle gemeinsam zum See? Eine Nachtwanderung?
Also, im Frühjahr machen sich die Kröten auf den Weg zu dem Teich, in dem sie selbst geboren wurden.
Wie? Sie finden den wieder?
Ja.
Krötastisch.
Ja, und so eine krötastische Krötenwanderung konnte ich mit der Krötenexpertin Sonja auch beobachten. Komm, wir hören noch mal, was da los war. Also, zurück in den Wald bei Schweinfurt.
Wow, Sonja, da laufen ja richtig viele jetzt.
Ja, das ist hier unten auf dem Waldweg, das nennen wir Krötenautobahn, da laufen richtig viele, weil hier haben sie es leichter, hier haben sie nicht so viel Laub und Äste.
Ah, das ist ja schlau von denen.
Ja.
Auf dem Laub kommen sie nicht so schnell voran, genau. Deswegen setzen sie sich auf den Waldweg.
Genau.
Die laufen ja alle in eine Richtung.
Die laufen dahin zurück, wo sie geboren wurden.
Also das ist wie so ein Instinkt, die wissen genau, wo sie hin müssen.
Genau.
Laufen die alle auf einmal los oder wie kann man sich das vorstellen?
Nee, die laufen nicht alle auf einmal los. Das ist zeitlich versetzt, der eine früher, der andere später. Innerhalb von 2 bis 4 Wochen ungefähr laufen die dann.
Und wie viele laufen dann in der ganzen Zeit?
Na, da laufen so 5.000 bis 6.000 in der Zeit.
Woher weiß die Kröte dann, dass sie loswandern muss?
Also sie richtet sich nach der Temperatur. Meistens so Anfang Mitte März geht's los, wenn es in der Dämmerung so 6 bis 8 Grad hat.
8 Grad ist ja gar nicht so warm eigentlich.
Also für die Kröte ist es eine gute Temperatur, für uns jetzt weniger. Und wenn es regnet, ist es natürlich ideal.
Anna, heute hat es auch geregnet. Meinst du, das ist der Grund, warum die Krötis da draußen Wandertag haben? Ich meine natürlich Wandernacht.
Ja, könnte schon sein. Bestes Krötenwanderwetter.
Anna, da mogeln manche. Die machen gar nicht richtig mit. Die lassen sich tragen. Also Huckepack bei den anderen hinten drauf. Du faule Kröte, du!
Otti, das sind die Männchen.
Die Männchen müssen also die Weibchen tragen. Warum denn?
Nee, Otti, andersrum.
Was?
Ja, glaubt man gar nicht, gell? Aber Krötenexpertin Sonja hat es mir auch noch mal bestätigt. Wir haben nämlich auch so Huckepackkröten gesehen.
Aber da sind ja auch welche, die übereinander sitzen.
Ja. Das sind Mädchen, die tragen das Männchen Huckepack.
Also das Größere, das Untere, ist das Weibchen und oben, Huckepack drauf, ist das kleine Männchen.
Genau.
Und der Bauch von der Kröte, der ist schon fast fett.
Der ist fett, ja. Das sind jetzt die ganzen Kröteneier drinnen in dem Bauch.
Die Weibchen tragen also nicht nur die Männchen spazieren, sondern auch noch die ganzen Eier. Also das ist ja ein ganzer Umzug auf Beinen.
Und dann lauern auf dieser Wanderung ja noch jede Menge Gefahren. Die größte sind wieder mal wir Menschen.
Weil ihr den Kröten Zäune in den Weg baut und sie deshalb nicht weiterkommen.
Nein, Otti, die Zäune sind da, um die Kröten zu schützen. Davon haben doch gerade schon die Spürnasen erzählt. Oft müssen die Kröten bei ihrer Wanderung zum Teich nämlich Straßen überqueren. Und das ist natürlich total gefährlich.
Weil sie ja eher so gemütliche Kartoffeln sind und nicht weghüpfen können.
Genau. Sie werden leicht von Autos erwischt. Und damit das nicht passiert, werden an vielen Straßen im Frühjahr Krötenzäune aufgestellt. Da kommen die Kröten nicht drüber. Sie laufen also die Zäune entlang, bis sie in einen aufgestellten Eimer fallen. Platsch! Fertig zum Einsammeln. Sonja und ihr Team machen das und ich durfte in einen solchen Eimer reingucken.
Boah, das sind ja wahnsinnig viele Kröten.
Die sind alle von heute Nacht.
Das ist ja Wahnsinn. Was schätzt du, wie viele Kröten da drin sind?
Naja, das sind bestimmt 25, 30 Kröten locker.
Wahnsinn. Also das heißt, ihr habt hier ein Loch gegraben und wenn die Kröten dann entlang des Zauns gehen, dann fallen die da rein, plumps.
Genau, so ist es.
Sonja und die Helfer tragen die Eimer mit den Kröten über die Straße und lassen die Tiere auf der anderen Seite wieder frei.
Jetzt bin ich aber gespannt, was es da Tolles am Teich gibt, dass die Kröten diese anstrengende Nachtwanderung überhaupt machen.
Otti, das erzähle ich gleich.
Ja, ich weiß, was du gern hättest, Anna. Moment. Kein Weg den Kröten noch zu weit. Im Frühjahr ist bei ihnen Wanderzeit. Die Männchen lassen sich gerne tragen. Die Weibchen schleppen sie ganz ohne zu klagen.
Oh, warte, ich mach weiter, okay?
Okay.
Krötenzäune sollen sie beim Wandern schützen. Das Ziel sind dabei keine kleinen Pfützen. Nein, es zieht sie zum Teich ihrer Geburt.
Ich frage mich, warum, denn es klingt total absurd.
Ja, yeah, sehr gut. Wie hast du vorher gesagt? Krötastisch?
Ja, ein ottermottertolles Wort. Cool, oder?
Jetzt kommt gleich noch ein neues cooles Wort. Metamorphose.
Hex, Hex, ist das ein Zauberspruch?
Eigentlich nicht, aber es geht um eine wirklich zauberhafte Verwandlung. Also, ob mit oder ohne menschliche Hilfe, irgendwann haben die Kröten ihre beschwerliche Reise zum Teich geschafft. Und da legen die Krötenweibchen dann ihre Eier ab.
Wie so ein Huhn?
Naja, also sie gackern nicht und sie legen auch nicht nur ein Ei, sondern hunderte.
Sie machen einen riesigen Haufen?
Nee, eher so eine glibberige, lange Perlenkette aus Eiern. Um die aus der Nähe zu sehen, habe ich mir bei meinem Krötenabenteuer extra wasserfeste Hosen und Gummistiefel angezogen, also Warthosen, und bin mit Sonja in einen Teich hineingewartet. Mitten in der Nacht. Hört mal.
So, schau, Anna, hier haben wir ein Weibchen. Hier kommen schon ganz zaghaft die ersten Eier raus.
Ja.
Das Männchen obendrauf fängt an, die Eier dann zu besamen.
Das Krötenweibchen taucht durch den Teich. Das Männchen sitzt dabei immer noch huckepack hinten drauf. Zwischen den Hinterbeinen des Weibchens kommt diese glibberige Laichschnur heraus.
Und wenn das Männchen die Eier dann besamt, werden daraus kleine Kröten?
Ja, aber davor muss erst unser Zauber passieren, die Metamorphose.
X, Hex, Hex.
Spürnasen, habt ihr schon davon gehört? Wisst ihr, was ich meine?
Es gibt solche kleinen Eier, das ist so Glibber und da drin sind so schwarze kleine Kügelchen.
Wenn die noch nicht aus dem Ei geschlüpft sind, sehen die aus wie Schiersamen, wenn sie ins Wasser kommen.
Am Anfang, wenn sie geschlüpft sind, sie sind so in der Art wie ein Fisch. Sie sehen noch nicht so wie eine Kröte, aber sie schauen wie ein Fisch aus.
Wie? Die Kröte war erst ein Fisch?
Naja, nicht ganz. Also aus den Eiern schlüpfen die sogenannten Kaulquappen.
Das Wort ist fast so gut wie krötastisch.
Die Kaulquappe sieht aber noch gar nicht nach Kröte aus. Das ist eher, naja, nur so eine Art Kopf mit Schwanz dran. Am Anfang haben die Kaulquappen noch Kiemen, damit sie wie ein Fisch unter Wasser atmen können. Die verschwinden dann aber, genauso wie ihr langer Schwanz. Dafür kommen Beine und Arme. Nach und nach verwandelt sich die Kaulquappe zur Kröte und atmet dann an Land mit einer Lunge wie wir auch.
Hex, Hex, die bauen sich also komplett um.
Ja, und das nennt man Metamorphose, eine unglaubliche Verwandlung.
Also wie wenn aus einem Otter plötzlich ein Kühlschrank würde.
Du alter Quatschkopf. Das Ganze dauert ungefähr 10 Wochen und dann ist die Mini-Kröte fertig. Das wollte ich mir natürlich nicht entgehen lassen. Deshalb bin ich auch nach gut 2 Monaten nochmal zu Sonja gefahren. Am Ufer des Teiches haben wir das Gras abgesucht, um so einen Babyhüpferling zu entdecken.
Der versteckt sich aber schön im Gras.
Ja, ist ja auch gut so.
Ja.
Sind tatsächlich mini klein, wenn ich den mit meinem Fingernagel vergleiche. Wahnsinn. Aber
du erkennst schon schön die Kröten, gell?
Ja, wirklich eine Mini-Kröte.
Ja.
Süß sehen die aus. Das ist schon ein tolles Gefühl, die jetzt auf der Hand zu haben, die kleine Erdkröte.
Ja.
Da merkt man, die Mühen haben sich gelohnt. Das sind jetzt die Früchte, die wir ernten dürfen dafür, dass wir da die ganze Nacht die Erdkröten über die Straße gebracht haben. Da ist jetzt das hierbei rausgekommen. Toll. Was ist denn das jetzt für dich für ein Gefühl?
Das ist schon ein irres Gefühl. Überhaupt so einen Beitrag für den Umwelt-, Naturschutz, Tierschutz zu leisten, ist schon irre.
Aber die Erdkröten kommen ja immer wieder zurück zu dem Gewässer, wo sie geboren wurden, oder? Wie lange dauert das?
Das ist richtig. Also das dauert ungefähr 3 Jahre, bis sie geschlechtsreif sind. Dann kommen sie wieder in den Teich. Die Weibchen legen ihre Laichschnüre ab. Und die Männchen befruchten dann diese Laichschnüre, die Eier.
Und dann geht alles wieder von vorne los.
Genau, Otti.
Aber Anna, wenn eine Kröte schon hunderte Eier legt, warum gibt es dann nicht überall Millionen Kröten?
Ja, weil viele Eier und Kaulquappen nicht überleben. Sie werden gefressen oder finden nicht genug Nahrung. Deshalb legen Kröten so viele Eier. Ach, Mensch, Otti, wir haben ja fast das Rätsel vergessen.
Du hast fast das Rätsel vergessen, Anna.
Ah, aber ich habe schon was Krötastisches für euch. Ein Geräuscherätsel.
Bin bereit.
Ihr hört jetzt gleich ein Tiergeräusch. Es sind keine Kröten, aber die Tiere haben was mit Kröten zu tun. Mehr verrate ich nicht, okay?
Ganz krötastisch.
Und wisst ihr es schon, welche Tiere das sind?
Ich glaube, das ist ein Ritter in Blechschuhen.
Otti, ein Tier.
Es klingt irgendwie wie mein Magen, wenn ich ewig keinen Fisch abmatte. Anna, ich habe keine Ahnung.
Was ihr da gehört habt, sind Störche. Genauer gesagt, das Klappern ihrer Schnäbel.
Und Anna, die Störche und die Kröten sind aber keine krötastischen Freunde, oder?
Nein. Die Störche sind einer der Gründe, warum aus Millionen von Kröteneiern keine Kröten werden. Die jungen Störche fressen die Kaulquappen nämlich besonders gern. Und die Elterntiere filtern ihnen die kleinen Tierchen direkt mit ihrem Schnabel aus dem Wasser.
Aber praktisch, dass die Kröten das schon mitdenken und einfach so viele Eier in den Teich legen. So viele können die Störche ja gar nicht wegfressen.
Ja, da ist die Natur wirklich trickreich. Und das war's auch schon wieder mit unserer krötastischen Podcast-Folge.
Cooles Wort. Wer hat es nochmal erfunden?
Wir haben die krötastischen Kröten besser kennengelernt und dass sie sich ziemlich deutlich von den Fröschen unterscheiden.
Ich sag nur, grüne, sportliche Hüpferlinge auf der einen Seite.
Das sind die Frösche.
Und eher gemütliche, aber ausdauernde Kartoffeln mit Beinen auf der anderen Seite.
Okay.
Die Kröten machen im Frühjahr eine krasse Nachtwanderung, damit sie in dem Teich, wo sie selbst geboren wurden, ihre Eier ablegen können.
Und dann passiert der wirkliche Zauber.
Metamorphose. Hex, hex.
Aus den Eiern schlüpfen die Kaulquappen. Und die verwandeln sich dann in Kröten. Also bekommen Arme und Beine, der Schwanz verschwindet.
Und dann sitzt da eine Kröte im Garten und wird von Ottern falsch benannt.
Aber jetzt ja nicht mehr, oder Otti?
Krötastisches Ehrenwort. Oh Mann, Anna, ich bin jetzt echt hundemüde.
Ja, du bist aber auch viel hin und her geflitzt heute.
Ich fühle mich, als hätte ich auch eine Krötenwanderung hinter mir.
Na dann, kuschel dich mal hier aufs Sofa. Wir freuen uns aufs nächste Mal. Bis dahin könnt ihr ja mal in ARD Sounds stöbern, ob ihr noch eine Folge vom Anna und die wilden Tiere Podcast entdeckt, die ihr noch nicht kennt. Oder ihr hört euch den Podcast Quatsch und Weisheit an.
Das könnte auch ein Podcast von mir sein.
Ja, habe ich auch schon gedacht. Aber da kommen Kinder mit ihren Gedanken zu Themen wie Freundschaft oder Heimat zu Wort. Meine Empfehlung, Quatsch und Weisheit. Ich sag, bleibt tierisch interessiert.
Euer Otti.
Und eure Anna. Servus.
Das war eine Folge von
Tina Gentner.
Mit Tierreporterin Annika Preil
und Katja Schild als Otter.
Anna und die wilden Tiere. Anna und die wilden Tiere. Anna und die wilden Tiere. Geht ganz nah ran, ganz nah ran.
Quatsch und Weisheit.
Kinder reden über die Welt und überhaupt.
Man braucht ja auch irgendwie Streit, um auf Lösungen zu kommen.
Also man sollte ehrlich gesagt einfach nach seinem Bauchgefühl gehen, weil mein Bauchgefühl ist, glaube ich, immer am besten.
Und wir sind
die Anne
und die Ursel.
Und für uns gibt's kaum Wichtigeres
und Schöneres,
als mit unseren Kinderexpertinnen und Experten über
einfach alles Klartext zu reden.
Bei uns geht's richtig zur Sache.
Mit Quatsch und Weisheit.
Dem Philosophie-Podcast für alle, die Quatsch und Weisheit lieben.
Immer zuerst in ARD Sounds.
Quatsch und Weisheit.